herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast rund um das Thema Brustkrebs. Wir als Betroffene erzählen von unserer Diagnose, der Reise und auch dem Leben danach. Und was wir jetzt auch machen, ist andere Betroffene mit in diesen Podcast zu holen, um unser Repertoire ein bisschen zu erweitern. Bei dem einen oder anderen Moment gibt es sicher auch mal was Lustiges. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
Alex, weißt du was? Man könnte ja meinen, dass man ja auch so ein bisschen an Kompetenz dazugewinnt in der Erkrankung, ne? Also ich würde zum Beispiel sagen, wir sind jetzt rein kommunikativ nicht auf den Mund gefallen, du und ich.
Das waren wir eigentlich aber vorher auch schon nicht, glaube ich, ne?
Ja, aber ich würde sagen, unser Vokabular ist schon so ein bisschen medizinisch gewachsen und unsere Ansprechpartner haben sich während der Erkrankung natürlich auch geändert. So haben wir natürlich viel mit Ärzten kommuniziert oder mit Fachleuten der Erkrankung und weniger mit, ja, zum Beispiel unseren Arbeitgebern oder Kollegen, worauf ich heute hinaus will. Wir sprechen über Netzwerk und Kommunikation und Bedürfnisse und Formulierungen und wie wichtig das alles ist. Und wir haben uns dafür eine Fachfrau eingeladen, die auch einen Podcast hat, zufällig nebenbei erwähnt. Wir sprechen heute mit Dr. Anja Schäfer. Sie ist Rechtsanwältin, sie ist Business Coach, sie ist auch Mentorin und ihr Podcast heißt Kommunikationstango. Anja, ich freue mich auf einen Tanz mit dir, auf einen Tango, auf ein Duett, auf eine Partie. Was sagt man?
Ich würde sagen, auf einen Tango, es ist ein Kommunikationstango, ne? Der Tango ist ja ein improvisierter Tanz, da gibt es keine festen Schritte und so erlebe ich zumindest meine Podcast-Interviews immer und ich bin mir sehr sicher, dass dieses Interview auch ein improvisierter Tango ist. Ich freue mich sehr.
Ja, wir können das gar nicht anders, Anja. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist?
Das mache ich sehr gern. Also ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei Zwei Frauen, Zwei Brüste bin. Ich bin eine Frau, ich habe noch zwei Brüste. Also ne, heute dürfte der Podcast heißen Drei Frauen, Vier Brüste. Ich bin selber Brustkrebsbetroffene, habe am 5. Oktober 2018 eine Brustkrebsdiagnose bekommen, die mein Leben verändert hat. Ich habe einen lobulären, hormonell bedingten Brustkrebs gehabt, rechts, und habe das ganze Programm gebucht, sage ich immer so schön, mit einer voroperativen Chemotherapie. Ich habe zwei Operationen, eine Strahlentherapie und anschließend noch eine Reha. Ich hätte mir nie träumen lassen in meinem Leben, dass ich mal so ein ganzes Jahr im Voraus durchgeplant hatte. Ich habe viel gelernt in dieser Zeit für mich persönlich, auch für mein Business. Ich bin ja Business Coach und Mentorin. Und ich sage heute, dass ich nicht zu bedauern bin über diese Diagnose, denn sie hat mich zu einem besseren Coach gemacht. Ne? Also mich hat diese Krankheit auch in das Tal der Tränen geführt und das hat mir persönlich enorm was gebracht.
Das heißt, du hast nicht dein ganzes Leben geändert und bist dann Coach geworden aufgrund deiner Krebserkrankung, sondern das warst du vorher schon.
Ja, also da war ich auch sehr froh und dankbar darüber. Ich habe ein Jahr bevor ich die Diagnose bekommen habe, mich als Coach selbstständig gemacht. Und das war auch etwas, was mich durch die Krankheit getragen hat. Ne? Also ich habe ja in der Chemotherapie auch viele Frauen kennengelernt, die gesagt haben, also das, was ich aktuell gemacht habe, das mache ich hinterher nicht mehr. Ne? Ich orientiere mich jetzt um. Und mir hat diese Profession und die Themen, mit denen ich mich da beschäftigt habe, hat mich auch so ein Stückchen durch die Krankheit getragen. Ne? Also immer dann, wenn ich Energie hatte, wenn ich einen guten Tag hatte, und am Anfang der Chemotherapie sind die guten Tage nun nicht unbedingt täglich gesegnet. Dann habe ich gesagt, okay, dann machst du halt heute mal was und habe das immer sehr genossen, dass ich.
Also was machen heißt, du hast dann Coachings gegeben, oder?
Ich habe eine Podcast-Folge aufgenommen beispielsweise. Ich habe auch wenige 1:1 gemacht. Ich habe auch Online-Trainings gegeben. Ich habe also die Krankheit hat dazu geführt, dass ich von jetzt auf gleich aus meinem normalen Offline-Business, wie so auf Neudeutsch heißt, ein Online-Business habe machen müssen, ne? Weil Zoom überträgt vieles, aber du kannst auf der anderen Seite schniefen und husten, wie du willst. Das überträgt Zoom nicht, ne? Und ich habe wirklich alles eingesteckt im Rahmen meiner Erkrankungsphase, besonders im Rahmen der Chemotherapie, was mein Umfeld so hatte an Krankheiten. Und deswegen hat mir Zoom das ermöglicht, so ein bisschen weiterzumachen. Also ich würde sagen, so auf dem Level von 20-25% habe ich einfach weiter gewerkelt. Ja.
Und sag mal, das müssen wir jetzt erstmal hier ein bisschen aufräumen, weil deine Coaching, ich sag's mal so ein bisschen provokativ, haben ja auch so einen feminin orientierten Touch. Magst du da mal erzählen, ja, was du eigentlich vorhin machst?
Ich unterstütze Frauen,
warum die für dich das vertieft hat und warum dich das so nahe gebracht hat.
Okay, also ich unterstütze Frauen dabei, für sich, für die Ziele in Führung zu gehen und das in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld zu tun. Ne, das ist ein Arbeitsumfeld, was ich sehr gut kenne, was ich im Rahmen meiner Erkrankung so gut wie nicht erlebt habe. Ne, also da habe ich Ärztinnen gehabt, ich habe Therapeutinnen gehabt, also da wenn man Brustkrebspatientin ist, also ich zumindest, war da sehr gut in Frauenhänden. Aber ich habe 8 Jahre lang vorher als Rechtsanwältin in einer großen mittelständischen Kanzlei unter fast ausschließlich Chefs, also unter ausschließlich Chefs und vorrangig Kollegen gearbeitet. Also ich sage immer so liebevoll ausschließlich unter Jungs. Und das ist ein Themenfeld, in der meine Kundin auch unterwegs ist und in dem ich ganz konkret unterstützen kann. Richtig.
Das heißt, wenn ich jetzt nur Kolleginnen und Chefinnen habe, dann bin ich bei dir an der falschen Adresse?
Das würde ich nicht so sagen. Ne? Also Kommunikation ist ja etwas, was jetzt nicht nur mit Männern in Anführungsstrichen funktioniert, aber das ist anders. Ne? Kommunikation mit Männern funktioniert anders als mit Frauen. Netzwerken mit Männern funktioniert anders als mit Frauen. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass du bei mir falsch bist. Aber ich sage ganz klar, für das männlich dominierte Arbeitsumfeld, da habe ich die praktische Expertise. Ne? Also in dem Arbeitsumfeld bin ich beruflich eingestiegen, habe ich sozusagen meine Lorbeeren gesammelt und das ist so das Themenfeld, in dem ich vorrangig unterstütze. Und ich habe es auch, also ich habe, glaube ich, 1 oder 2 Folgen im Kommunikationstango mal zu der Situation gemacht, ne? Was ist im Arbeitsumfeld, wenn ich eine Kollegin habe, mit der ich nicht gut kann, ne? Aber ansonsten sind meine Themen entweder allgemein oder eben auf die Situation Mann, Frau im Businessumfeld.
Dieses männlich-weiblich in deinem Themenschwerpunkt. Ist es, ich sag mal so, Brustkrebs ist ja eher eine Frauenerkrankung, auch wenn es auch Männer gibt, die diese Erkrankung haben. Du sagtest gerade, deine eigene Erkrankung hatte Einfluss auf deinen Job und auf die Themen im Job. Hast du auch das Gefühl, dass du da an Skills dazu gewonnen hast oder Lorbeeren gesammelt hast, die dich genau die auf das Thema einspielen?
Auf jeden Fall. Also ich bin auf jeden Fall ganz fest der Meinung, dass ich jetzt deutlich empathischer geworden bin durch diese Erkrankung. Ne? Also das hat mir ich habe Qualitäten in mir entdecken können, die ich irgendwo sicher schon hatte. Ne? Also aber auch einfach sich mit mit so einer Situation auseinanderzusetzen, auf die man sich nicht vorbereiten kann. Ne? Also es ist ja so eine Diagnose. Also mich hat sie zumindest kalt erwischt. Ich bin im Januar 2018 noch zur Mammographie gegangen und habe im Oktober dann die Diagnose bekommen. Ne? Also ich war nicht irgendwie, ich habe auch vorher, kann nicht sagen, dass ich irgendwie getestet oder getastet habe irgendwie was, sondern bei mir war es echt so eine Momentaufnahme, wo ich gedacht habe, nee, bin ich hier im falschen Film. Dann habe ich als erstes Todesangst gehabt. Ich habe vor Jahren eine Cousine an Brustkrebs verloren mit 41. Wie ich meine Diagnose bekommen habe, war ich 44. Gedacht, oh je. Da hat mir Gott sei Dank die Radiologin recht schnell dabei unterstützt und hat gesagt, also wenn Sie an der Erkrankung sterben, an diesem Brustkrebs jetzt erstmal nicht. Dann habe ich dann habe ich Existenzangst gehabt. Und wie ich das auch für mich geklärt habe, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich hier bereit, mich darauf einzulassen. Das ist das eine. Und ich habe dann sehr auch um Kontrolle gekämpft. Ne? Also ich bin so jemand, der sehr strukturiert ist. Ich bin ja nicht umsonst Juristin. Und mir hat die Krankheit echt für den ersten Moment so die Kontrolle über mein Leben genommen. Und ich habe dann ganz schön geackert, um die wiederzubekommen. Ne? Also das muss ich echt sagen.
Ja, das ist ja auch diese Fremdbestimmtheit. Ja, ne?
Ach, genau, ich wollte es auch gerade sagen, Alex.
Ja, aber das ist ja was erstmal das allererste ist. Ne? Du gibst plötzlich alles ab, du bestimmst hier gar nichts mehr, sondern du gehst mit dem Flow irgendwie, gerade am Anfang der Diagnose. Mhm. Wie hast du das geschafft, das wieder zurück? Weil du sagst, ich habe das dann geschafft, ich habe mich da reingekniet. Hast du Tipps und Tricks so an der Hand, was du sagst, okay, das hat mir total geholfen?
Ja, also ich habe, ich bin ja promovierte Juristin, ne? Ich habe so eine wissenschaftliche Herangehensweise. Ich habe also jedes Buch gekauft und aus der Stadtbücherei nach Hause getragen, auf dem irgendwo das Wort Krebs stand, sei es jetzt Ernährung in der Hinsicht. Ich habe alles gelesen, was ich gefunden habe. Ich habe mir alles angeguckt. Ich bin sehr ins Gespräch mit den Ärzten gegangen, muss ich echt sagen. Da ist sicher, das habe ich so erlebt, ich bin immer auf Augenhöhe gefahren. Ne? Also sicher ist auch mein Doktortitel da von Vorteil gewesen. Ich habe also für mich verstanden, dass Juristen nicht unbedingt schlechter ist als Mediziner, wenn man mit Ärzten zu tun hat. Ne? Und ich habe mir wirklich viel erklären lassen. Ich habe mir viel erklären lassen. Ich habe mir doppelte und dreifach die Meinung eingeholt. Ich lebe in Berlin und Berlin ist da wirklich ein Mekka in der Hinsicht, dass ich mich selber sehr, sehr gut informiert habe, um dann die Entscheidung treffen zu können. Ne? Mache ich jetzt das? Mache ich Chemotherapie? Mache ich keine Chemotherapie? So in der Hinsicht. Und bei mir war das so ein bisschen, dass ich wirklich sehr, sehr viel getan habe dafür, dass ich wieder, ich sage immer so schön, Kapitänin meines Lebensschiffs war, ne? Ich wieder das Steuerrad in der Hand hatte und eben nicht die Ärzte. Ne? Ich habe das sehr häufig erlebt, auch von Mitpatientinnen im Rahmen der Chemotherapie, ne? Ich sage immer, die Ärzte sind großartige erste Offiziere, aber ich bin Kapitänin.
Ja, wie hat meine Chemoschwester aber gesagt, das ist ihr Film. Und Sie sind der Regisseur und Sie bestimmen, was hier passiert. Das ist ein bisschen, also auch ein sehr schönes Bild.
Aber ich sag mal so, ne, da muss man ja erstmal hinkommen. Also von jemandem, der total themenfremd ist, muss man ja innerhalb kürzester Zeit so eine Kompetenz sich aneignen, dass man so eine Entscheidungsgrundlage überhaupt hat, ne? Also ich glaube, das ist so das, wovon man immer spricht, ne? Jetzt hatte ich das Ruder wieder an mich gerissen. Ich glaube, das ist genauso der Moment, wo du sagen kannst, okay, ich habe das verstanden und ich treffe jetzt eine Entscheidung, weil natürlich vertraut man Empfehlungen, natürlich vertraut man den Ärzten, aber wenn man gar nicht versteht, was da los ist, dann fällt einem das extrem schwer. Und ich glaube, wir sprechen genau von diesem Moment, wo das passiert, dass man ja diese unter Stress, ja, unter emotionaler Belastung sich diese Fähigkeit aneignet. Also ich glaube, damit ist schon wirklich die halbe Miete gezahlt, wie man so schön sagt. Anja, ich möchte gerne so ein bisschen ich möchte es ausnutzen, dass du bei uns bist und so ein bisschen deine Kompetenz als Mentorin oder Business Coach ja eigentlich auch in Anspruch nehmen. Wir haben es ja jetzt nun als Podcaster-Kolleginnen eher mit redegewandten Menschen zu tun. Das ist eine Eigenschaft, darüber freue ich mich, dass wir die haben, alle drei, sonst säßen wir nicht hier. Es gibt aber Menschen, die haben das gar nicht. Und auch die befinden sich ja plötzlich in einer neuen Situation. Also sie haben mit Ärzten zu tun, mit Breast-Care-Nurses, mit Strahlentherapeuten, also aller Couleur, ja. Also das ganze medizinische Setting, wir nennen das mal Netzwerk, ja. Also einfach der Einfachheit halber, mit dem ganzen medizinischen Netzwerk. Wie orientiert man sich gut in einem neuen Netzwerk und wie kommuniziere ich? Also was ist jetzt meine Rolle? Was ist meine Aufgabe? Man wird so ein bisschen ins kalte Wasser geschubst und ich glaube, auch das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Und auch das meinen wir damit. Wie verhalte ich mich richtig in einem neuen Netzwerk?
Also ich empfehle dasselbe, was ich auch empfehlen würde, wenn du jetzt keine Erkrankung hast. Ne? Also das ist das, was ich gemacht habe. Ich habe mich also als erstes an Menschen gewandt, von denen ich wusste, dass sie selber so eine Erkrankung hinter sich hatten. Also ich habe überlegt, wen kenne ich in meinem Netzwerk oder wer kennt wen und kann mich weiter vermitteln, kann mir Kontakte geben, so in der Hinsicht, die selber so eine Erfahrung haben, also sozusagen ehemalige Brustkrebsbetroffene. Und die habe ich dann angerufen, ich habe WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und bei mir war so die erste Frage, wo gehe ich hin? Also welches Brustkrebszentrum nehme ich? Berlin hat, glaube ich, 12 oder 14.
Wow, das ist, das wusste ich gar nicht.
Und ich kannte vorher eine aus meinem Netzwerk hier in Berlin, die mir die habe ich auch kontaktiert, so in der Hinsicht. Und dann habe ich wirklich erstmal so, und das würde ich auch sonst machen, sonst, wenn ich jetzt neu ins Netzwerk rein will oder irgendwo neu bin, würde ich immer gucken, wer ist gut vernetzt und wo kann ich mich sozusagen andocken. Und so habe ich das hier auch gemacht, in der Hinsicht, in der ich mich einfach erkundigt habe. Vielleicht kannst du mir ein Krankenhaus empfehlen, wo bist du gewesen und wie lange ist bei dir her? Und manche haben geschrieben, ich war vor 5 Jahren und vor 10 Jahren. Und dann habe ich gedacht, ey cool, die leben alle noch, wie schön.
Ja, die sucht man ja immer, diese Erfolgsgeschichten, ne?
Ja. Und es ist ja jetzt, man kann es nicht vergleichen, ich habe mir jetzt nicht einen Arm gebrochen, wo man ungefähr absehen kann, wie das Ganze ausgeht, sondern das ist wirklich eine Krankheit, wo du ja nicht so wirklich weißt, wie geht das aus und so weiter. Ich sage so schön, das ist eine Aufgabe für den Rest meines Lebens, diese Krebsgeschichte.
Und sag mal, wenn man neu im Netzwerk ist, überhaupt, kann man ja auf jedes Netzwerk, wie du sagtest, ja auch übertragen. Jetzt hörst du 5 Meinungen. Was ist dann dein Tipp? Zu priorisieren? Also dann hörst du zum Beispiel von jemandem, also mir geht es einfach darum, das kann ja auch verunsichern. Also so viele Meinungen, die verunsichern ja auch. Also fängt man dann an, so zu priorisieren, dass man sagt, okay, ich habe von Nebenbrustzentrum gehört, das ist spezialisiert auf meine Erkrankung, der Chefarzt ist neu, gut aussehend und motiviert, aber die Arzthelferinnen sind nicht so nett. Also wo fängt man dann an? Also wo fängt man an, wo hört man auf, ohne da sich verunsichern zu lassen? Das ist ja auch immer so ein bisschen die Gefahr.
Hingehen, also ich habe das so gemacht, ich habe mir dann 2 empfehlen lassen, die jetzt auch bei mir nicht so weit waren. Ich habe als erstes an die Charité gedacht, wenn man in Berlin ist, denkt man als erstes an die Charité. Da hat mir aber damals die Radiologin schon gesagt, entschuldigen Sie bitte, Sie haben dafür einen zu gewöhnlichen Brustkrebs. Das fand ich nicht. Okay. Aber die hat gesagt, mit ihrem in Anführungsstrichen hormonell bedingten Brustkrebs, es ist jetzt nicht wie so bei euch, triple negativ so in der Hinsicht, sondern Sie haben einen ganz gewöhnlichen hormonell bedingten Brustkrebs, 80% der Frauen. Ja, richtig. Brauchen Sie nicht an die Charité, damit werden Sie nicht glücklich in der Hinsicht, sondern suchen Sie sich ein Krankenhaus, wo sie sich wohlfühlen. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin also hingegangen, habe mir 2 angeguckt und in dem einen waren die so, wir gehen diesen Weg mit ihnen, wir gehen jenen Weg mit ihnen und wir gehen auch den dritten Weg. Also wir machen das Ganze mit Chemotherapie, wir betreuen sie auch, wenn sie das Ganze ohne Chemotherapie haben wollen und sie können bei uns die Chemotherapie vor der OP haben oder sie können die Chemotherapie nach der OP haben. Und bei dem anderen haben die mir nur einen Weg vorgesagt. Also haben gesagt, so läuft das ab. Und ich war damals überhaupt noch nicht entschieden. Ich war überfordert in der Situation mit der Chemotherapie. Meine Mutter selber hat ihre Schwester vor 20 Jahren unterstützt. Die hat selber eine Krebserkrankung gehabt. Meine Mutter war total gegen Chemo. Dann hatte ich noch diese Situation, dass eine Mutter, die also alles aufgebracht hat gegen Chemo. Und dann war ich sehr dankbar, dass die nicht gleich von mir eine Entscheidung wollten in der Hinsicht, sondern die gesagt haben, wir können den Weg gehen, wir können jenen Weg gehen und wir können auch noch einen ganz anderen Weg gehen. Also egal, wie sie sich entscheiden, wir sind an ihrer Seite. Das fand ich damals sehr gut. Und auch, weil du das vorhin angesprochen hast, was mache ich, wenn ich mir unsicher bin? Ich habe jedes Mal zu den Ärzten gesagt, immer dann, wenn ich sozusagen zu einer Entscheidung gezwungen wäre, also wenn ich so das Gefühl hatte, da zwingen mich, die zwingen mich zu einer Entscheidung, bei der ich noch gar nicht bin, weil ich noch nicht so weit bin, habe ich immer gesagt, ich komme wieder. Also ich hatte schnell verstanden, dass mein Krebs kein Herzinfarkt ist. Also es gibt sicher andere Krebsarten, wo man schnell schießen muss. Das war bei mir nicht der Fall. Also ob ich 14 Tage eher in die Chemo gehe oder nicht. Und dann habe ich gesagt, überhaupt kein Problem, ich muss jetzt drüber nachdenken, ich muss mich dazu nochmal belesen und ich komme gerne nächste Woche wieder. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, also wenn so, weil ich gesagt habe, wenn, ist es ja meine mein Körper, der das Ganze überstehen muss. Und ich habe für mich festgestellt, dass ob man gut durch die Therapie kommt oder nicht, zumindest habe ich das so im Kreis erlebt, ist ganz, ganz viel das eigene Kopfkino entscheidend. Ne? Also und da, das funktioniert, also ne, wenn ich, solange ich mir im Kopf nicht klar bin, dann habe ich immer gesagt, dann treffe ich keine Entscheidung, sondern dann denke ich einfach nochmal drüber nach und komme dann wieder. Also das ist oft so was ich empfehlen kann. Also sich wirklich, auch wenn man das Gefühl hat, dass man in einem Zeitdruck steckt, sich trotzdem die Zeit zu nehmen, sich zu informieren, auch mal drüber nachzudenken, sich gegebenenfalls noch sozusagen Zweit- oder Drittmeinung einzuholen, um dann für sich eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Und dann habe ich es auch nicht mehr hinterfragt. Ne? Ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache diese Chemotherapie. Ich habe ein intensives Gespräch mit der Ärztin gehabt, die hat mir also sozusagen diese gefühlte Sicherheit, die diese Therapie bietet und warum ich die kriegen soll und warum eben. Ne? Und das habe ich dann für mich so verstanden und dann habe ich gesagt, okay, ich verstehe das. Ich will diese paar Prozente, die mir die Chemotherapie gibt, weil ich bin 44, ich bin jetzt hier 74, so in der Hinsicht und habe mich dann dafür entschieden und das war auch der richtige Weg. Ich habe 80% meines Tumors geknackt gekriegt im Rahmen der Chemotherapie, was ich dann sehr schön fand, ne? Also weil ich ja erst Chemo hatte und dann OP und da haben die dann gesagt, wir haben eigentlich nichts mehr gesehen, also jedenfalls die operierenden Ärzte nicht. Der Pathologe sah das leider anders.
Genau, das ist ja immer am Ende des Tages
ja,
so.
Der hat ja das letzte Wort.
Der hat ja das letzte Wort, da haben wir auch eine Folge drüber gemacht.
Mhm. Das fand ich auch, das war für mich auch wieder persönlich eine große Herausforderung, weil ne, du wirst operiert, du gehst davon aus, du hast es geschafft, du gehst zum Gespräch, zum Abschlussgespräch und dann habe ich die Info bekommen, nein, sie haben da noch ein Stück Rand, wo noch Tumorzellen gefunden wurden, wir müssen sie nochmal operieren. Also das war so ein Moment, wo ich echt sehr gekämpft habe, muss ich echt sagen. Also das, also die Diagnose, sag ich mal so, dann die Haare ab, das fand ich auch sehr tragisch. Die haben mich auch sehr viel Tränen gekostet. Und dann nochmal der Moment, wie die gesagt hat, sie dürfen hier nochmal einrücken und wir operieren sie nochmal, habe ich auch gedacht.
Ja, das Glück hatte ich auch zweimal leider, aber gut, immerhin gibt es diese Möglichkeit, ja. Ne? Also ja. Anja, nochmal, also was ich so sehr charmant fand, war, dass du, um nochmal auf dieses Netzwerk einzugehen, sehr charmant finde ich, dass du als strukturierte Juristin trotzdem auch so aus dem Bauch heraus entschieden hast. Also dass du auch pragmatische Gründe hattest natürlich, Entfernung, Kompetenz, Entscheidungsfreude, ne? Also Entscheidungsgebung und Entscheidungsfreiheit, aber auch natürlich sowas wie Wohlfühlen, Verunsicherung, ne? Also dass das auch eben eine Rolle spielt, dass man gar nicht so dadurch marschieren muss, sondern dass man auch mal strauchelt, also in solchen Momenten. Das ist natürlich völlig normal. Es gibt Menschen, da wirst du mir zustimmen, die gibt es natürlich, die haben Probleme mit Hierarchien, mit Gesprächshierarchien. Und das ist ja so der Klassiker, ne? Also Arzt-Patienten-Gespräche oder ich fühle mich nicht wohl in einem Umfeld, in dem ich nicht sein will, einem Krankenhaus. Wie verhalte ich mich, um möglichst das zu tragen oder zu fragen, was mein Bauchgefühl ist? Also wie kriege ich da diese Gradlinigkeit, von der wir gerade sprachen, wie kriege ich das in diesem Umfeld hin?
Also ich bin am Anfang immer zu zweit angerückt. Ne? Also für meine ersten Gespräche habe ich jemanden mitgenommen, weil ich gesagt habe, ich brauche einfach jemanden, der da sitzt und schreibt. Ne? Also ich bin ja, sage ich immer, ich bin Juristin, so nach der ich lebe nach der Devise, wer schreibt, der bleibt.
Schreibt, der bleibt. Ja, oh Gott, ich mache mir mal
Notizen hier jetzt. Ja, ist so. Und ich habe meine Schwester mitgenommen und habe dann immer gesagt, Nadine, bitte aufschreiben. Dann hat sie geschrieben. Ne? Und da konnte ich mich, auf die Ärztin konzentrieren. Das fand ich sehr schön, dass ich da nicht sozusagen doppelt belastet war. Ja. Ich hatte mir vorher einen Kopf gemacht, was ich für Fragen hatte in der Hinsicht. Und ich habe die Ärzte immer als Partner gesehen und nicht irgendwie überhöht. Muss allerdings ganz ehrlich sagen, ich bin das viel gefragt worden, ob ich irgendwie schlechte Erlebnisse hatte. Und das kann ich sagen, nein, das hatte ich nicht. Weil immer dann, wenn es mir nicht geschmeckt hat, habe ich den Mund aufgemacht und habe gesagt, nee, so nicht. Also ich beispielsweise, ich habe eine ganz konkrete Situation. Mhm. Bei mir war es so, ich sollte ein MRT machen. Ich hatte also einen Tumor, der an zwei Stellen war. Ich hatte sozusagen zwei Tumore und es war nicht klar, ob die miteinander verbunden sind. Und daraufhin sollte ich ein zusätzliches MRT machen, um die, ne, damit die wissen, wie groß ist der jetzt in der Hinsicht, um das einschätzen zu können, Brust ab oder bleibt die Brust dran. Mhm. Und ich weiß, dass ich das noch, dass ich die Untersuchung gemacht habe und dann bin ich zum Endgespräch gekommen und dann hatten sie sich die nicht angeguckt. Ne? Und ich sollte eine Entscheidung treffen und die Ärzte hatten sich diese CD nicht angeguckt. Und dann habe ich gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich brauche diese CD nicht. Mein PC kann die nicht lesen. Und ich erwarte, dass sie sich die angucken und mir dann sagen, wir bleiben dabei oder wir machen jetzt was anderes. Und erst dann kann ich eine Entscheidung treffen. Ich kann doch eine Entscheidung treffen, wo ich ja noch nicht weiß, ist das jetzt, sind die miteinander verbunden?
Kann man auch das waren, finden, ne?
Ja, ja, ne? Das waren sie Gott sei Dank nicht. Ne, sowas, da finde ich, muss man den Mund aufmachen. Und ich habe es auch erlebt mit der Krankenkasse. Ne? Die Krankenkasse wollte dieses MRT nicht bezahlen, weil ich bin erst betroffen. Ich habe kein Rezidiv gehabt. Ne? Und da habe ich dann auch gesagt, nee, das geht ja wohl nicht. Und ich habe dann bin auf zur Krankenkasse gegangen und habe dann mit denen argumentiert und habe dann immer das Totschlagsargument ausgepackt und habe gesagt, entschuldigen Sie bitte, ich habe den Krebs.
Ja, also ich finde, das immer ganz gut, also auch den Mut haben.
Ja. Ich habe ja nicht
den Mut zur Konfrontation.
Richtig, ich habe nichts zu verlieren, habe ich mir immer gesagt. Ich habe nichts zu verlieren. Ich kann eigentlich nur dadurch gewinnen. Und ich bin auch mit der Krankenkasse dann in die Auseinandersetzung gegangen. Ich habe mich also dann im Internet belesen, habe den 5 Seiten Papier ins Haus geschickt. Ja, und habe dann von den Ärzten die Info bekommen, dass ich also, ich weiß nicht, in wie vielen Jahren die erste Patientin war, die dieses zusätzliche MRT von der Kasse erstattet bekommen hatte. Ja, also das, wo ich dann gesagt habe, das kann ja wohl nicht sein.
Aber darüber haben wir auch eine Folge gemacht, über die Auseinandersetzung mit Krankenkassen und administrative Albträume. Weil das ist ja leider so.
Und wir könnten wahrscheinlich noch drei machen,
du hast recht, Paula. Weil es ist natürlich so, dass die meisten Leute eben vielleicht nicht die Energie haben, vielleicht auch nicht die Zeit haben, sich da so reinzuknien, um eben zu widersprechen. Und wenn du dich natürlich hinsetzt und dann 5 Seiten denen schickst, die Hand und Fuß haben, da glaube ich, dass 80% der Leute dazu nicht in der Lage sind, mitten in einer Chemotherapie hinzusetzen und das zu machen. Und ich weiß es aus meiner eigenen Erfahrung, ich konnte es nicht am Schluss. Ich musste erst mal 2 Wochen warten, bevor ich so einen kleinen Brief geschrieben habe. Ich habe gesagt, ich widerspreche hiermit.
Ja. Aber was man auch fairerweise auch nochmal sagen muss, ist natürlich so, der Mut zur Konfrontation für sich einstehen, das steckt ja dahinter. Ne? Man muss nicht 5 Seiten schreiben. Ich möchte nochmal auf deine Situation mit dem zusätzlichen MRT, was nicht angeschaut wurde, eingehen. Traut euch, wenn ihr auch in solchen Situationen seid, einfach vielleicht den diplomatischen Weg auch einzugehen. Also zu fragen, also das wäre auch ein Weg, ne? Also zu fragen, warum ist das irrelevant, dass sie sich das nicht angucken? Spielt das vielleicht in der Behandlung nachher überhaupt gar keine Rolle? Ne? Das kann ja auch sein. Aber man muss das natürlich erfragen, man muss diese Situation bekommen. Ja. Ne? Und gerne auch als Unterstellung. Ja, also spielt es offensichtlich keine Rolle, wenn ja, warum? Also auch
wieso
immer die Begründung bitte dazu.
Genau, also wieso schicken genau, also, ich jetzt MRT, wenn es keiner anguckt?
Vielleicht auch nur zur Dokumentation, ne? Das kann ja auch sein, falls mal ein Rezidiv kommt, dass man das nachher sehen kann. Aber ist es relevant, dass man das, ist es entscheidungsgrundlegend? Ist es entscheidend und relevant für meine Entscheidung, die ich jetzt treffen muss? Ja oder nein, ne? Weil man hat an vielen Punkten der Behandlung nun mal ein Wahlrecht. Und ich finde, das sollte man auch so wählen, dass man wirklich auch gewisse Dinge versteht. Also ich verstehe ein MRT zur, einfach, damit man das mal weiß, falls ein Rezidiv kommt, damit man weiß, wie war sowas lokalisiert, wo war das genau, wo war das Tumorbett, wie hat sich das verhalten, gab es Satelliten. Bei mir war das nachher so tatsächlich, dass so ein Quadrant mit so einem Satelliten da war. Und man musste das mit Vergleichsbildern nochmal dokumentieren. Das war einfach hilfreich. Das reicht ja als Erklärung im Prinzip schon aus, ne?
So. Und das war auch für mich sehr persönlich super, weil auf den Ultraschallbildern, da habe ich nichts gesehen. Also, ne, da könnt ihr mir sonst noch was erklären. Aber das MRT, das habe ich mir angeguckt in der Praxis, ne, die haben mich dazu geholt. Und da hat man Glitzer gesehen. Also die Kontrastflüssigkeit übersetzt hat Silber geglitzert. Und ich habe wirklich, da konnte man sehen, welcher Teil betroffen war. Ne? Also das war wirklich, dass ich dann verstanden habe, ja, auf der einen Seite glitzert nichts und da glitzert was, das sitzt da.
Anja, ich hätte noch mal eine Frage. Und zwar, du bist ja nun Netzwerkspezialistin, sage ich mal. So, welche Rolle hat das Thema Netzwerken in deinen, also außer jetzt, dass du sagst, okay, du hast Leute angesprochen mit dem Tumorzentrum, also mit dem Brustzentrum, wo du hingehst. Aber wie war dein Netzwerk? War dein Netzwerk für dich da und welche Rolle hat es gespielt in der Zeit?
Also vielen Dank für die Frage. Wenn du es mich nicht gefragt hättest, hätte ich es jetzt auch erzählt, weil ich habe, ja, ist so, ich habe
es ja nicht auf den Mund gefallen, das ist ja gut.
ich habe durch die Erkrankung den Wert meines Netzwerkes entdeckt. Ne? Also ich sage mittlerweile, und mir läuft es da immer kalten Rücken runter, ein gutes Netzwerk, das kann man nicht beschreiben, das kann man nur erleben. Und bei mir war das so, also ich habe das familiäre Netzwerk hat mich aufgefangen auf eine Art und Weise, wie ich es hätte nicht beschreiben können. Also wirklich, meine Mutter ist im Rahmen der Therapie jedes Mal gekommen. Ne? Die ist 175 Kilometer gefahren mit der Bahn und ich kam freitags nachmittags von der Chemo und die kam freitags abends hier an. Das fand ich super klasse. Und wie ich dann ins Taxol gewechselt bin, ne, mit dem Wochenrhythmus, hat es dann so organisiert, ich habe zwei Schwestern hier, wohnen eine in Berlin, die andere in Potsdam. Und da haben sie sich sozusagen, das hat sie durchgetaktet, das war für sie super wichtig. Ich hätte das nicht verlangt und ich hätte wahrscheinlich gedacht, Mensch Anja, das kriegst du auch alleine hin. Aber das fand ich großartig und auch so im Business-Bereich. Ich habe es ja anders gehandhabt, ich bin nicht damit nach außen gegangen, sondern erst, habe ich der Paulina vor uns im Vorgespräch erzählt, erst im Nachgang. Also ich habe am letzten Tag meiner Strahlentherapie das Gerät fotografiert und habe gesagt, jetzt ist die Show zu Ende. Ich habe es wirklich nur erzählt im sehr, sehr engen Freundes- und so Business-Freundinnen-Kreis. Und auch da haben alle unterstützt. Also das ist auch jetzt etwas, was ich vielleicht bei, ne, ich sage ja, einmal ist keinmal, aber zweimal ist bei dieser Geschichte einmal dann zu viel. Aber was ich vielleicht das nächste Mal irgendwie anders machen würde, dass ich das auch noch eher teilen würde. Richtig, also ich kann nur sagen, ich habe enorm vom Netzwerken profitiert und ich habe mit dem Thema Netzwerken, also die Qualität, warum es so wichtig ist, ein Netzwerk zu haben, vom als Business-Thema auch erst danach angefangen, Alexandra.
Ne? Ach so. Also
erst Netzwerken zum,
Ach so, das war vorher gar
Netzwerken
nicht
dein Thema. Netzwerken war vorher. Nein, es war eines meiner Themen. Ne? Es war eines meiner Themen und ich habe mir dann nach der Erkrankung für den sozusagen Wiedereinstieg ins Business eine Mentorin geholt und die hat gesagt, du nimmst jetzt hier wieder 25 Themen, mit denen du nach draußen gehst, sondern nur ein einziges. Und dann habe ich hin und her überlegt und ich habe vorher schon Trainings gegeben zum Thema Netzwerken und wenn ich irgendwo mich vorgestellt habe und gesagt habe, ich kann über A, B, C, D, E und Netzwerken reden, haben die immer gesagt, dann wollen wir gerne Netzwerken, sodass so eine Mischung aus meine Impulse, aber dass ich einfach gedacht habe, dass da auch ein Bedarf ist. Und wir Frauen haben sehr, sehr viel Potenzial nach oben beim Netzwerken. Und ein gutes Netzwerk, du solltest eins haben, wenn du eins brauchst. Also du musst anfangen, eins aufzubauen zu einer Zeit, wo du es noch nicht
brauchst.
Damit du dann, also wir hören ja immer wieder von Frauen und also wir haben auch Glück gehabt mit unseren Familien. Also wir haben schon gesprochen darüber, dass es natürlich in Freundschaften und überhaupt zwischenmenschlichen Beziehungen in so Krisenzeiten auch manchmal scheppert. Ne? Also es zerbricht auch mal was. Man gewinnt aber auch viel Neues dazu. Und viele Frauen sagen, also gerade zur Corona-Situation, ich fühle mich in meiner Krankheit alleine gelassen. Also die Netzwerke zerbrechen oder es öffnen sich keine neuen Perspektiven. Also jetzt auch gerade der globalen Gesundheitssituation zu schulden. Anja, wie baue ich mir ein Netzwerk auf oder wie erhalte ich Netzwerke eigentlich? Also gerade in Krisensituationen, wie halte ich da alle Schäfchen zusammen und wie schaffe ich das, dass man an einem Strang zieht? Gibt es da so allgemeine Tipps vielleicht?
Also das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Die Frage, ne, hole ich neue Kontakte in mein Netzwerk oder baue ich sozusagen, vertiefe ich die vorhandenen Kontakte? Und wenn ich jetzt in einer Situation bin mit so einer Erkrankung, ich habe einen Fokus darauf gelegt, sozusagen mit dem Gold, was ich schon hatte, mit dem zu arbeiten. Ich sage immer, es ist einfacher, mit den vorhandenen Kontakten zu überlegen, wie kann ich wieder in den Austausch gehen? Also was ist eine Gelegenheit, um wieder in den Austausch zu gehen? Und ich habe das dann sehr individuell gehandhabt. Ich habe also erzählt von meiner Erkrankung und habe dann immer geguckt, wenn mal jemand in Berlin war, habe ich gesagt, komm gerne vorbei, ich gehe nicht in ein Lokal. Ich hatte ja die Erkrankung noch vor Corona, aber wir können uns gerne bei mir treffen und dann gehen wir eine Runde spazieren oder dann treffen wir uns hier auf einen Kaffee, wie auch immer. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, sich zu verabreden und in den persönlichen Austausch zu gehen. Und das ist auch möglich, so sehe ich das zumindest oder so habe ich es gehandhabt, das war auch möglich zu Corona-Zeiten, weil wir haben ja jetzt die virtuellen Möglichkeiten. Also man kann sich auch wunderbar auf Zoom oder via Skype auf eine halbe Stunde, auf einen virtuellen Kaffee treffen.
So haben wir uns ja kennengelernt,
bringt man sich wieder up to
date. Bei deinem virtuellen Kaffee-Klatsch. Das ist kein Kaffee-Klatsch.
Ja.
Der virtuelle Morgenkaffee.
Ja, richtig. Also ich habe ein Format, das heißt Live auf einen Kaffee. Ich gehe jede Woche Montag um 8 Uhr virtuell online, teile da jedes Mal zu irgendeinem Thema Impulse, Tools und Tipps. Ich spreche viel über das Thema Netzwerken. Heute Morgen habe ich darüber gesprochen, wie du deine Kontakte kategorisierst, weil wir haben ja ganz viele und denken, wie mache ich denn das? Weil du mich vorhin so gefragt hast, Paulina, also ich würde, wenn ich wenig Zeit habe, den Fokus darauf legen, dass ich einen neuen Kontakt in der Woche knüpfe und einen vorhandenen vertiefe. Und was neue Kontakte betrifft, entweder jetzt können wir ja wieder auf Netzwerkveranstaltungen gehen und ansonsten einfach mal gucken, wer ist zu Themen unterwegs, die mich persönlich interessieren. Und dann einfach eine persönliche Nachricht zu schreiben, auf LinkedIn, auf Xing, in den anderen sozialen Netzwerken und sagen, Mensch, wir sind jetzt nicht vorher miteinander vernetzt gewesen, aber du kannst dir sicher sein, wenn ich hier rausgehe, gucke ich mal, ob ich dich irgendwo finde, Paulina.
Mit großem Vergnügen. Ich komme auch gerne montags um 8 mal auf den Kaffee.
Ja, schreibe dann eine persönliche Nachricht und sage, hier, ich habe dich in diesem Beitrag entdeckt, wie auch immer, es gibt ja auch, also ich habe, seitdem ich mit dem Thema öffentlich bin, habe ich auch festgestellt, es gibt auch eine ganze Menge Juristinnen, die eine Brustkrebserfahrung haben und die das auch teilen. Ne? Und dann melde ich mich dann und sage, Mensch, ich entdecke Gemeinsamkeiten. Also wir sind nicht nur gemeinsam Rechtsanwältinnen, sondern wir haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Ne? So in der Hinsicht, lassen Sie uns doch gerne vernetzen. Ist eine Einladung in mein Netzwerk und ich lade immer ein, groß zu denken, also auch Menschen anzuschreiben, wo man am Anfang denkt, ob die mir antworten wird, so in der Hinsicht, und dann einfach einzuladen. Ne? Nein, habe ich ja schon, also kann ich mir auch erlauben, eine Kontaktanfrage zu schicken und mich mit der auszutauschen.
Ja, vielen Dank. Das finde ich ganz, ganz mutmachend, dass du das sagst.
Ja, ich wollte sagen, ich habe ja, obwohl ich nicht Juristin bin, hast du mich ja auch so angeschrieben. Und das hat ja auch gefruchtet. Also das, du machst das schon richtig, ne? Weil so haben wir uns ja kennengelernt.
Ich bin heute hier.
Und jetzt bist du heute hier, ne?
Genau, ich finde es ganz schön, auch anderen, die eben nicht so, nicht so extrovertiert sind vielleicht, die sagen, Mensch, und jetzt habe ich da irgendwie Hemmungen, aber ich finde die Vorstellung ganz schön, dass man eine gemeinsame Schnittmenge hat, ne? Mhm. Also in unserem Fall ist es die Erkrankung. Und darauf versucht, ein Netzwerk aufzubauen, wenn die Person schon öffentlich ist, weil das signalisiert natürlich auch so eine Kontaktbereitschaft. Ne? Also und das finde ich eben so schön, andere Leute so anzusprechen, als ginge man davon aus, sie seien auch bereit zu netzwerken. Mhm. Und ja, so ein paar nette Worte, wen freut es nicht? Und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ein Nein. Ne? Also und ich glaube, da können wir in unserer Situation auch gut drüber stehen.
Ja, und ich finde diese paar netten Worte, die machen den Unterschied. Also ich kriege 90% meiner Anfragen ohne persönliche Worte. Und du kannst dir sicher sein, selbst wenn es nicht passt und du hast mir persönliche Worte geschrieben, komme ich nicht umhin, als Ja zu sagen. Ne? Also so ist es bei mir. Also
ich würde sagen, ja, das macht schon viel aus. Ne?
Ja. Ne? Und einfach immer gucken, wo ist eine Gemeinsamkeit? Also ist es jetzt ein Podcast oder ist es ein Beitrag oder was auch immer? Ne? Bei mir geht es auch viel dann über das Berufliche, dass ich sage, Mensch, ne, lass uns doch gerne unter Anwältinnen vernetzen oder unter Brustkrebsaktivistinnen, wie auch immer. Das ist eine gute Möglichkeit, das Netzwerk aufzubauen, und das Virtuelle kommt all denen entgegen, die introvertiert sind, weil ich kann mir vorher die Person angucken und überlegen, passt die, bin ich an der interessiert. Ich muss nicht irgendwie wahllos da jemanden ansprechen, wo ich nicht weiß, sondern ich kann mir Profile angucken und dann sehe ich, ja, an der bin ich interessiert, da habe ich Lust drauf, und dann schicke ich dir eine Vernetzungsanfrage.
Also das Lustige ist ja, an der Seite, also da muss ich mal so einen Schwenk erzählen, ne, aus dem Leben von Alex und mir, weil das, was wir jetzt hier so versuchen strukturiert zu verpacken, genau das ist Alex und mir ja passiert, weil wir haben auch vorher in Schnittmengen gedacht und sind über diese Schnittmengen zueinander gefunden, in den großen Weiten des sozialen Netzwerks. Und wir haben tatsächlich gesagt, okay, wir haben den gleichen Krebs, wir haben Kinder, die ungefähr im gleichen Alter sind. Wie geht's dir eigentlich? Was machst du so? Wir haben erstmal so beobachtet, mal geguckt, was macht der andere so? Und daraus ist etwas wahnsinnig Wertvolles entstanden. Mhm. Und genauso ist es passiert. Also wir sind uns über diese Schnittmengen über den Weg gelaufen. Und je mehr Zeit ins Land ging, desto unwichtiger wurden die Schnittmengen. Mhm. Also da ging es nicht mehr darum, Frauen zu kontaktieren, die in unserem Alter sind oder wo die Kinder gleich alt sind oder die auch den triple-negativen Krebs hatten, sondern das wurde immer weicher und es wurde immer größer, der Kreis, und das Netzwerk wurde auch immer größer. Und das ist eigentlich etwas sehr, sehr Wertvolles, wo wir einfach ermutigen wollen, weil vielleicht wird das ja auch so eine kleine Liebesgeschichte wie bei Alex und mir.
Ja, und was auch noch ein Tipp ist, aber das liegt jetzt nicht jedem, ist mit Themen in die Sichtbarkeit zu gehen. Ne? Also so wie ihr das jetzt mit dem Thema Brustkrebs gemacht habt, wie ich das zum Thema Netzwerken mache, und auf die Art und Weise mit anderen in Resonanz zu gehen und die anderen auf einen zukommen lassen. Ne? Es gibt ja die Variante, ich gehe auf andere zu oder ich lasse sie auf mich zukommen. Und wenn ich will, dass sozusagen andere auf mich zukommen, dann muss ich vorher sichtbar werden. Ne? Und das liegt jetzt vielleicht nicht jedem. Von daher ist sozusagen die einfachere Strategie sicher zu gucken, wer ist zu bestimmten Themen sichtbar, und ich gehe dann auf die Person zu.
Oder an dieser Stelle ein ganz kleiner Werbeeinschub, weil das muss einfach sein. Oder sich natürlich einen Raum zu suchen, wo die Sichtbarkeit nicht vordergründig ist. Also zum Beispiel hat Yes We Cancer eine Yes-App für Krebserkrankte, wo man einfach ein Profil anlegen kann und sich über die Erkrankung, über die Schnittmengen vernetzen kann, ohne mit der individuellen Geschichte Höhen und Tiefen ganz nach außen zu gehen. Also diesen geschützten Rahmen auch gezielt suchen. Das kann ich nur empfehlen, also im App Store zu bekommen oder im Google Play Store. Schaut doch mal rein.
Ja, auf jeden Fall. Und das andere ist natürlich die sozialen Netzwerke, ne, wo man auch als stiller Mitleser einfach erstmal so dabei sein kann und vielleicht vom Seitenrand ein bisschen zuschauen, ohne aktiv im Geschehen dabei zu sein. Das ist auch immer so ein erster Schritt so in diese Richtung, bevor man aktiv etwas teilen muss.
So, Anja ist
und ich habe noch einen dritten Tipp. Also ich habe auch sehr viel profitiert von der Psychoonkologin. Also ich bin im Rahmen meiner Therapie auch habe ich auch psychoonkologische Unterstützung bekommen. Ne? Ich habe die sozusagen verlangt und dann habe ich sie bekommen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und da habe ich auch enorm profitiert. Ne? Die Dame machte seit 10 Jahren nichts anderes, ohne selber betroffen zu sein. Und die hatte auch Tipps und ein Netzwerk und hat gesagt, hier, das ist und das ist. Und sie sind doch an allem interessiert und sie gehen doch zu fast allem, so ungefähr. und hat mir gesagt, gucken Sie sich doch mal das an oder gehen Sie mal dorthin, Sie werden Impulse mitbekommen. Also das hat mir auch das hat mich auch sehr unterstützt.
Genau, also auch nochmal die Selbsthilfegruppen eurer Gegend, also sofern möglich, bieten natürlich auch nochmal Anlaufstellen, persönliche Anlaufstellen, aber auch Aktionen, also was es nicht alles gibt und Texten und Schreiben, die Krebsgesellschaften eurer Städte, schreibt die einfach an oder schaut euch auf der Internetseite an. Also da gibt es von Sport über Yoga, über Malen, über, also auch nochmal so etwas, was nicht unmittelbar mit dem Thema Krebs zu tun hat, aber im Geiste irgendwie schon. Anja, die Zeit, die galoppiert uns davon, dass die Musik für den Tango verklingt so langsam, bedauerlicherweise.
Also was? Entschuldigung.
Genau. Nee, ich wollte fragen, hast du noch den ultimativen Tipp für ja vielleicht schüchterne Hörerinnen, die sagen, oh, da war jetzt für mich irgendwie, oh, ja, ich kann es mir schon vorstellen, mir fehlt der letzte Ruck. Hast du da noch so den allerletzten Tipp so als schönes Abschlusswort?
Und zwar Erfolg buchstabiert sich in drei Buchstaben, nämlich T-U-N, tun. Also einfach eine Sache rauszugreifen. Also das ist immer so das, was ich sage. Such dir jetzt nicht irgendwie 20 Dinge raus, dann bist du überfordert, sondern nimm eine Sache, die dich hier angesprochen hat und probiere die für dich aus. Geh für dich in die Umsetzung und sage, okay, das nächste Mal, wenn ich im Arztgespräch bin und ich habe was nicht verstanden, dann mache ich den Mund auf und sage, ich sage auch immer, wenn ich gefragt werde, in welchem Bereich sind Sie denn Ärztin, ne, Kollegin, sage ich, nein, ich bin keine Medizinerin, ich bin Juristin. Sie müssen mir das so erklären, dass es auch ein Laie versteht. Und das, ne, erlaube dir das sozusagen, auf dich, von dir auszugehen und zu sagen, bitte erklären Sie mir das nochmal, ich habe das jetzt nicht verstanden. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, für sich einzustehen und auszuprobieren und zu Netzwerken, das ist auch etwas, was ich einladen kann. Und da gibt es ja so, so viele Möglichkeiten, sei es jetzt die Selbsthilfegruppen, sei es die Krebsgesellschaften. Auch ich biete regelmäßig Trainings an zum Thema Netzwerken, hier sozusagen nochmal als Werbeblock. Oder wenn du noch mehr Tools und Tipps brauchst, gerne mein Podcast, der Kommunikationstango.
Das verlinken wir alles in den Shownotes, Anja, dass man dich auch gut finden kann auf allen sozialen Netzwerken, die es da gibt. Und den Podcast natürlich auch. Mhm. Das war sehr spannende Folge. Vielen Dank. Ich finde, wenn alle ein bisschen mehr ins Tun kommen und weniger darüber reden, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter. Also vielen Dank für dein Hiersein und dein Teilen und Inspirieren. Und mal gucken, was alles noch so daraus erwächst. Ne?
Genau. Erfolg buchstabiert sich mit drei Buchstaben. Tun. Ja. Bäm. Ja. Ich kann heute richtig gut schlafen. mit dem Kracher. Anja, schön, dass du da warst und einen anderen bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss.
Danke.